Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Kommen wir zu einem Mann, der den Aufstieg geschafft hat, von der billigen Arbeitskraft in einer Baumwollfabrik hin zum Besitzer eines gigantischen Stahlkonzerns, Andrew Carnegie. Und der Grund, weshalb wir in einer Literatursendung über diesen Mann sprechen, ist, dass er bis zu seinem Tod 1919 eine gewaltige Summe in den Bau von Bibliotheken investiert hat. Ulrich Johannes Schneider hat jetzt einen Band veröffentlicht, in dem er das Engagement von Andrew Carnegie nachzeichnet. Carnegies Bibliotheken über Moderne und Öffentlichkeit heißt dieser Text. Ich habe ihn gefragt, wer war Andrew Carnegie? In Deutschland ist er ja weniger bekannt als in den USA.
Naja, vielleicht kennen einige die Carnegie Hall in New York. Die geht auch auf sein Geld zurück. Und er war am Ende des 19. Jahrhunderts als Stahlmagnat auch der reichste Mann der Welt. Hat dann 1901 so gut wie sein gesamtes Vermögen, was sehr bedeutend war, in Stiftungen angelegt und hat in dieser Zeit auch Bibliotheken gefördert in einem unfassbar großen Umfang.
Er hat, wenn man schaut, wie viel Bibliotheken er insgesamt hat bauen lassen, 2800 Bibliotheken bauen lassen, zwei Drittel in den USA, die anderen in verschiedenen Teilen des britischen Weltreichs. Er ist zu Geld gekommen in Pennsylvania, Sie haben das gesagt, in der Stahlindustrie. Und doch haben sich einige Kommunen gerade in Pennsylvania zur Wehr gesetzt, anfangs gegen die Zuwendungen dieses Großindustriellen. Warum gab es da diesen Widerstand?
Ja, das hat mich besonders interessiert an dieser Episode, wenn man so will, der amerikanischen Bibliotheksgeschichte, dass es nicht selbstverständlich war, so wie das heute meist dargestellt wird, dass privates Geld automatisch angenommen wurde. Die Gründung einer Bibliothek in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert war eine Sache der Kommunen. Also wir reden von Public Libraries, von öffentlichen Bibliotheken. Und die Kommunen mussten sich entschließen, einen gewissen Steuersatz, einen niedrigen Steuersatz zu erheben von den Bürgern, um den Betrieb einer Bibliothek zu gewährleisten. Also um Bücher zu kaufen, um Personal zu beschäftigen. Meist hat es dann nicht gereicht, auch noch ein neues Gebäude zu errichten. Und auf diese Lage reagiert dann so jemand wie Carnegie. Wenn man als Kommune, als Bürgermeister also ein Gebäude haben wollte, dann konnte man zwischen 1897 und 1917 einfach einen Brief schreiben an Carnegie und darum bitten, dass er das errichtet. Und manchmal gab es dann durchaus nicht nur Einverständnis, sondern auch Widerspruch. Manche sagten, das müssen wir selber bezahlen können. Andere sagten, Bibliotheken sind vielleicht doch nicht so wichtig, dass sie uns so viel Geld kosten. Diese Debatten, die Debatten rund um die Bibliotheken, das ist das, was mich interessiert hat.
Und das ist sehr spannend. Auch das schreiben Sie oder legen Sie offen in Ihrem Text, dass zu dieser Zeit ja auch noch die Kinderarbeit in nicht unerheblichem Maßstab stattgefunden hat. Und auch dieser Aspekt wurde kritisiert, dass er Bibliotheken schaffen möchte für Kinder und potenziell in seinen eigenen Fabriken ja Kinderarbeit stattfindet. Wie haben Sie diesen Zwiespalt bewertet?
Das ist ein Zwiespalt in der amerikanischen Gesellschaft damals, also am Ende des 19. Jahrhunderts und geht auch noch ins 20. Jahrhundert hinein. Eine Sache muss man hervorheben, nämlich dass Carnegie Bibliotheken gebaut hat, die dann so genutzt wurden, dass man gleich große Anteile der Innenräume für Erwachsene und für Kinder hatte. Natürlich war das die eine Sache, Kinderlesesäle zu haben, die andere, dass da auch Kinder wirklich rein durften oder konnten, weil, wie gesagt, Kinderarbeit noch sehr gängig war. Das ist ein Problem, was die Betreiber von öffentlichen Bibliotheken durchaus auch diskutiert haben. Solche Diskussionen, gerade wenn man denkt, Bibliotheken sollen für Arbeiterfamilien sein, gibt es dann auch in Deutschland beispielsweise am Anfang des 20. Jahrhunderts. Mir liegt daran zu zeigen, einerseits, dass die Bibliothek als offenes Angebot gedacht war, open to all, free to all, wie das in Amerika heißt, dass es auf der anderen Seite aber eine gesellschaftliche Einrichtung wie andere auch war und den Bedingungen unterlag, unter denen Menschen lebten und arbeiteten. Und die waren nicht so geschaffen, dass nun alle zu beliebigen Zeiten in die Bibliothek gehen konnten.
Zum Abschluss möchte ich mit Ihnen noch versuchen, auf die Gegenwart zu kommen. Ich habe Ihren Text gelesen und immer wieder daran denken müssen, was derzeit in den USA stattfindet. Also Sie schreiben beispielsweise in Ihrem Essay, dass der öffentlich ausgetragene Streit um Bibliotheken von Anfang an von politischen und weniger von kulturellen Argumenten geprägt war. Auch heute wird ja wieder gestritten in den USA um Bibliotheken, vor allem Schulbibliotheken, Stichwort Banned Books, also Bücher, die auf Initiative christlicher oder konservativer Gruppen aus Schulbibliotheken entfernt werden sollen. Und oft sind das ja Bücher, in denen es um Rassismus oder um queere Sexualität geht. Ich habe mich gefragt, können wir diese hitzige Debatte heute nur begreifen vor dem Hintergrund, dass die Public Libraries in den USA als soziale Institutionen schon immer einen ganz anderen Stellenwert hatten als beispielsweise in Europa?
Ich denke schon. Mir hat es jedenfalls geholfen. Ich war ja auch als Bibliothekar aktiv, in die Vergangenheit zu gucken und zu sehen, dass im 19. Jahrhundert durchaus schon politische Argumente benutzt wurden, dass also Bibliotheken wirklich vom Leben der Gesellschaft her gedacht wurden und nicht als selbstverständliche Einrichtungen einer Bildungselite. Und ich glaube, das sehen wir heute in Amerika auch. Wir sehen es auch in Frankreich, wo Bibliotheken angezündet wurden, vor allen Dingen solche in den Vorstädten. Das sind Dinge, an die man weniger gerne erinnert oder die man sich weniger gerne vor Augen führt. Aber ich halte es durchaus für eine selbstverständliche Sache, auch in Europa, dass Bibliotheken, dass Bildung, dass Zugang zu Informationen gleich welcher Art auch diskutiert wird. Der Rückblick ins 19. Jahrhundert und nach Amerika hat mir geholfen, das besser zu verstehen.
Ulrich Johannes Schneiders Text Carnegies Bibliotheken über Moderne und Öffentlichkeit ist erschienen in der Reihe Themen bei der Karl Friedrich von Siemens Stiftung. Er hat 110 Seiten und ist kostenfrei bestellbar auf der Homepage der Stiftung.